bitte.
Du hörst Bildungsnotiz.
Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Bildungsnotiz. Schön, dass du da bist. In dieser Episode geht es um das Gefühl des In-der-Welt-Sein. Wir waren auf dem Kongress des Netzwerkes Archiv der Zukunft. Dort haben wir Hartmut Rosa getroffen. Er ist Professor für Soziologie in Jena und forscht momentan zu einer Soziologie der Weltbeziehung. Wahrscheinlich kennt jeder dieses Gefühl, in bestimmten Situationen authentischer zu sein als in anderen Situationen. Hartmut Rosa beschreibt diese Situation mit dem Begriff der Resonanz und der Anverwandlung von Welt. Ein hochinteressantes Konzept, von dem wir denken, dass wir in Zukunft wahrscheinlich noch mehr hören werden. Für den Bereich Schule kann es helfen zu verstehen, wann Menschen lernen und in welchen Situationen eine Wechselwirkung mit der Welt entsteht und als gelingend beschrieben werden kann. Jetzt genug der Vorrede, viel Spaß mit Bildungsnotiz und Hartmut Rosa.
Können Sie überhaupt noch reden?
Natürlich. Ich kann das ununterbrochen. Ja, das ist ein Problem. Also da stimpfen dann auch viele Medien. Also ich habe irgendwie noch nicht mal gehört, weil ich, also die Schweizer, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die haben diese Sternstundensendung. So, die ist eigentlich ziemlich schön, da werden die Wissenschaftler irgendwie für eine ganze Stunde oder sogar noch länger eingeladen. Und bei denen habe ich gehört, die hätten mich schon ein paar Mal einladen wollen, aber dann hätten sie gesagt, der Rosa ist einfach zu schnell. Das geht. Da krieg ich. Und einmal habe ich einen richtigen Shitstorm gekriegt beim WDR, wo dann alle möglichen Hörer, da hat sich keiner über den Inhalt beschwert, aber ganz viele über die.
Wie sie reden?
Ja. Turbo-Dampfwalz. Ja,
aber anstatt einer Stunde kann man eine Dreiviertelstunde aufnehmen und das dann ein bisschen
länger. Ja, das man sich strecken.
Ja. Langsamer abspielen.
Langsamer abspielen.
Gut, also ich gebe mir Mühe.
Genau, aber wir fangen mal mit dem Thema an. Erstmal herzlich willkommen, Herr Rosa. Genau, das Thema Resonanz, irgendwie so ein, was jeder weiß ja, was das ist. Also nehme ich jetzt mal an. Jeder kennt Resonanzkörper, jeder kennt eine Gitarre. Und wenn ich jemandem in meinem Bekanntenkreis erzähle, ich hatte ein Erlebnis, das hat irgendwie Resonanz ausgelöst, weiß auch sofort jeder, was gemeint ist. Ja. Weil sie beschäftigen sich jetzt soziologisch damit und bauen, basteln, arbeiten an einer Theorie der Resonanz. Was genau meinen Sie damit und wie ist so ein soziologischer Begriff zu unterscheiden von meinem alltäglichen Verständnis von Resonanz?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir alle intuitiv wissen, was Resonanz ist. Vielleicht aber auch nicht, weil ich glaube, es wirkt so ein bisschen wie so eine Lehrformel. Jeder kann mit der was anfangen und fühlt sich angesprochen. Ich glaube, der Begriff Resonanz löst selber sowas wie eine Resonanz aus, dass man denkt, da ist was dran. Und es ist tatsächlich schwer, von dieser metaphorischen Qualität wirklich auf wegzukommen und da wirklich einen scharfen Begriff zu gewinnen. Und es ist mir, also zunächst mal alltagspraktisch würde ich sagen, was gemeint ist zu sagen, das löst eine Resonanz aus, bedeutet, das berührt mich irgendwie, das bedeutet mir etwas. Das ist nicht nur etwas, was irgendwie eine instrumentelle Bedeutung für mich hat oder was eine kausale Wechselwirkung mit mir eingeht, sondern etwas, wo ich eigentlich mit meinem ganzen Wesen drauf reagiere, wo ich anspreche. Deshalb glaube ich, Resonanzerfahrungen, Resonanzmomente haben was mit Verflüssigung von Weltbeziehungen zu tun, schreibe ich immer, wo das selbst in gewisser Weise sich auch transformiert durch die Begegnung mit etwas anderem. In der Musik ist halt so, dass wenn zwei Instrumente zum Beispiel in Resonanz treten, dass die jeweils aufeinander reagieren, aber dabei beide ihre eigene Stimme behalten. Also ich glaube bei Resonanzen ist mir diese Idee wichtig zu sagen, da treten zwei Entitäten miteinander in Beziehung, die aber ihre eigene Stimme behalten. Also wenn ein Klavier und eine Geige zum Beispiel in eine Resonanz kommen, hören sie trotzdem immer noch, dass es zwei verschiedene Instrumente sind. Also sie sind nicht einfach nur Echo. Und das Entscheidende ist jetzt, dass also Resonanz nicht nur ein emotionaler Zustand ist, ich fühle mich angenehm berührt oder es ist irgendwie ein Wohlbefinden, sondern es ist eine Beziehung, es ist eine spezifische Art mit einem anderen Menschen oder mit einem Ding oder wie ich sagen würde, mit einem Weltausschnitt in Kontakt zu treten.
Okay, das klingt ja erstmal recht allgemein und irgendwie so nach sowas, was irgendwie jeder anstrebt, würde ich behaupten. Der eine vielleicht in der Musik, der andere findet das in der Kunst, der andere findet das im Sport. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man überall oder ist Resonanz auf bestimmte Dinge beschränkt?
Nein, es ist nicht unbedingt beschränkt, aber ich bin nicht so sicher, ob wir das immer und überall haben. Also suchen tun das, glaube ich, alle. Das ist ein basales, sogar ein anthropologisches Verlangen eigentlich ist. Aber man kann es natürlich verlieren und ich glaube, ein Hauptgrund vielleicht, oder sagen wir mal, es gibt eine Konkurrenz zu einer Resonanzorientierung und das ist eine Ressourcenorientierung oder eine Steigerungs- oder eine Optimierungsorientierung, weil wir natürlich ganz häufig versuchen, unsere Ressourcenlage zu verbessern. Ich glaube, wir tun das sogar in der Hoffnung, dass dadurch unsere Resonanzmöglichkeiten Möglichkeiten steigern, aber man kann es aus dem Blick verlieren. Also es ist nicht so, dass ich immer Resonanz suche. Manchmal will ich entweder mehr Geld oder mehr Güter oder mehr Beziehungen oder mehr Bildung. Und ich nenne das stumme Weltbeziehungen. Ja, ich eigne mir Dinge an, ich bringe sie hinter meine Kontrolle, in meine Herrschaft, in meine Reichweite. Ich glaube, es gibt so eine Orientierung, die nenne ich Weltreichweitenvergrößerung. Neue Optionen erschließen, finden wir toll. Und das ist noch nicht direkt eine Resonanzorientierung. Und was ich wirklich spannend finde, ist, dass es ich glaube, wenn man das unter dem Gesichtspunkt von Bildungsbeziehungen betrachtet, dann glaube ich, Bildung gelingt dort, wo möglichst viele Weltausschnitte in ein Anverwandlungsverhältnis gebracht werden oder in ein Resonanzverhältnis, wo also Schülerinnen und Schüler die Erfahrung machen, boah, Musik kann Spaß machen, das sagt mir was, das bedeutet mir was, da erfahre ich was. Und das gilt aber dann auch, das kann auch für Gedichte sein. Boah, diese Gedichte, Trakelgedichte oder sonst was, das spricht zu mir. Oder die Geschichte, ja, ich mache die Erfahrung, Geschichte ist ja wirklich interessant. Und das Problem ist jetzt, es scheint so zu sein, dass es eben dann Schülerinnen und Schüler gibt, wo das gelingt. Vielleicht gibt es da auch einen Schichteneffekt, ganz sicher würde ich sagen als Soziologe, dass die dann häufig, dass man plötzlich feststellt, es gibt dann Schülerinnen und Schüler oder Weltverhältnisse, wo fast alles spricht. Ja, die haben Spaß an Musik, die finden Sport toll, die machen überall diese Art von Beziehungen.
Oder fast alles, was ihnen in der Schule angeboten wird.
Ja, bringen sie zum Sprechen oder erfahren sie so. Aber es gibt da halt auch die umgekehrte Form der Weltbeziehung, wo man irgendwie das Gefühl hat, das sagt mir irgendwie alles nichts. Ich nenne das Entfremdung. Und im radikalsten Zustand sagt mir dann nichts etwas. Also wenn mir die Welt als Ganze verstummt, weil ich das Gefühl habe, ja, ich gehe zwar in Chor oder so oder von mir aus in die Band, aber irgendwie das bringt,
es gibt mir nichts.
Das ist genau diese Formulierung. Und das kann sich generalisieren, dass ich das Gefühl habe, eigentlich sagt mir alles nichts. Dann nichts spricht mich an, sagen wir dann ja auch so, dass ich sagen würde, es ist nicht so, dass alle immerzu schon wissen, wo sie Resonanzen finden.
Das wäre auch meine Frage, Stichwort Kontrolle, oder wir versuchen, unsere Ressourcenlage zu verbessern, um eine bessere Ausgangsposition zu bekommen. Und Sie sagten vorhin, unterschwellig suchen wir diese Resonanzmomente. Aber meine Frage wäre, können wir Bedingungen so herstellen, dass wir häufiger da reinkommen? Oder können wir das künstlich aufbauen, dass wir da hinkommen?
Vielleicht dadurch, wenn man das unter so einem pädagogischen Aspekt sieht, kann ich als Lehrkraft auch bei, also vielleicht kann ich Bedingungen schaffen, die für mich selber das bedingt, dass ich häufiger in Resonanzverhältnisse zur Welt gehe. Also Welt ist dann ja viel mehr als nur andere Menschen, sondern auch Dinge, Sachen, Gegenstände.
Genau.
Aber kann ich das auch für andere herstellen?
Also ich glaube, dass es für einen Lehrer oder eine Lehrerin ganz schwierig ist, Resonanzen beim Schüler zu erzeugen, wenn er oder sie die nicht selber empfindet. Also wenn ich nicht für einen Stoff brenne, wenn mir der Stoff, den ich vermitteln soll, nichts sagt, wird es fast unmöglich sein, dann diesen Stoff zum Sprechen zu bringen oder diesen Weltausschnitt zum Klingen zu bringen für Schülerinnen und Schüler. Also ich glaube, dass Resonanzerfahrung, also dieser Moment des Berührtwerdens, hat immer etwas Unverfügbares. Ich kann das nicht kontrolliert und zielstrebig herstellen, so im Sinne von zu sagen, okay, ich baue die Stunde jetzt so auf, dass um 12.40 Uhr alle die
Resonanz
ausbricht. Das geht nicht. Ja, ich finde das ganz wichtig. Also auch wenn jetzt dieses Thema scheint mir gerade irgendwie ein ganz wichtiges zu werden, also sieht man jetzt hier auf dem Bregenzer Kongress zum Beispiel. Aber ich glaube, dass es sogar überbetont wird, diese Idee, da muss ich eben als Lehrer oder Schulleiter ich muss zielstrebig auf jemanden zugehen und das machen. Ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich mir das anhöre, Leute, das geht nicht so einfach. Ja, diese Verfügbarkeit, ich mache es jetzt, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen eher ein Radar entwickeln, eine Sensibilität, wo sowas entsteht, wo plötzlich solche Schwingungsverhältnisse sich ausbilden. Die finden sich oft an einem Ort, wo ich es nie gedacht hätte. Ich habe irgendwie neulich gehört und fand das faszinierend, dass Kinder, wenn man die in einem Stadtgebiet sich frei aussuchen lässt, wo sie hingehen wollen. Sie ganz häufig die Leerflächen, die Brachen suchen, ja, die gar keine Funktion und keinen Zweck haben. Ja, weil sie sich anverwandeln, weil die selber zum Klingen bringen. Und deshalb glaube ich, also es gibt immer diesen Moment des nicht wirklich Verfügbaren. Wenn ich versuche, das instrumentell herzustellen oder gar zu steigern, ja, dann geht's glaube ich schief in dem Moment, wo man das so kontrollieren will. Aber nichtsdestotrotz, Resonanzerfahrungen bilden sich dort heraus, wo Resonanzachsen bestehen. Ich versuche das zu unterscheiden, Resonanzerfahrung und Resonanzachse. Ja. Eine Resonanzachse ist ein Weltausschnitt oder ein Segment oder ein Raum, in dem ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir dort Welt zu sprechen beginnt. Und das ist das, wenn Sie sagen, zum Beispiel mancher findet sie Musik, natürlich gibt es Leute, die wissen, ich mag eine bestimmte Art von Musik, das kann ein Rockkonzert sein oder ein klassisches Konzert oder eine Oper. Und die gehen dann in die Oper mit der Hoffnung, mit der Erwartung, auch so mit einer Art von dispositionalen Resonanz, dass da jetzt so ein Moment stattfindet. Und das passiert dann manchmal und manchmal nicht. Und in der Schule, glaube ich, kann man natürlich etwas dafür tun. Zum Beispiel, dass sowas wie die horizontale Resonanzachse zwischen Schülern und Lehrern offen ist. Sprich, dass die einander erreichen können, dass sie glauben. Also wenn ein Lehrer in eine Klasse kommt, muss er die Überzeugung haben, dass er seine Schüler erreichen kann, dass es denen was bedeutet, dass er ihnen wörtlich was zu sagen hat. Umgekehrt müssen natürlich auch die Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, okay, der Lehrer, der bedeutet mir was, der hat mir was zu sagen, der kann mir erreichen. Es muss eine wechselseitige Öffnung stattfinden, damit dann Resonanzerfahrungen eintreten können. Also ich glaube, ja, man kann Hintergrundbedingungen schaffen, daran arbeiten, dass sich sowas wie angstfreie Räume entstehen, aber auch Räume, die schon positiv auf Öffnung und auf Einlassen hergestellt sind. Aber man kann es nicht völlig kontrollieren.
Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Anerkennung, also dass ich den anderen anerkenne, indem wir ist mit seinen Fragen, also ich als Lehrer zum Beispiel den Schüler anerkenne mit seinen Fragen, mit seinen Wünschen, vielleicht auch mit den eigenen Thesen, mit dem, wie er sich Welt vorstellt, ist das Anerkennung und Resonanz da in einer gewissen Art und Weise das gleiche oder gibt es da einen Unterschied?
Also die
Anerkennung, ich habe jetzt gerade vielleicht selber schon einen Unterschied gemerkt, dass Anerkennung sowas Zwischenmenschliches ist und Resonanz über das Menschliche hinausgeht.
Ja. Also die Anerkennungstheorie spielt eine wichtige Rolle für das, was ich zu entwickeln versuche, weil ich bin ein Schüler von Axel Honneth, bei dem ich promoviert habe. Und der hat ja diese Theorie entwickelt eigentlich, dass man das gesamte soziale Geschehen auch als Streben nach Anerkennung und auch als eine versuchte Vermeidung von Missachtungserfahrungen verstehen kann. Und ich fand das immer plausibel, hatte aber den Eindruck, dass in der Frage nach Lebensqualität, aber auch in meinen Sehnsüchten, in den Aspirationen, also in dem, nach dem man strebt, es noch was anderes gibt. Also wenn ich Musik hören will oder auch erhöre und mir das ganz wichtig ist, dann finde ich, kann ich das nicht in Anerkennungsbegriffe fassen. Ja, man kann sagen, ich will für meine Musik Anerkennung von Klassenkameraden oder so, das mag eine Rolle spielen, aber das ist nicht das Zentrale.
Also und ich suche Resonanz auch in der Musik selbst, unabhängig von Anerkennung.
Oder in der Natur, oder wenn Leute religiös sind, vielleicht in der Religion. Es kann in allem Möglichen sein. Und ich glaube aber auch, also insofern würde ich sagen, Resonanz ist sozusagen umfassender. Also meine These lautet, es gibt drei Arten von Resonanzbeziehungen oder Achsen. Das eine ist eine horizontale, das ist die zwischenmenschliche, in der Liebe, in der Eltern-Kind-Verhältnis, aber auch in der Politik zum Beispiel. Das sind soziale oder horizontale Resonanzverhältnisse, die sehr viel mit Anerkennung zu tun haben. Dann gibt es aber diagonale zu den Dingen, die sprechend werden können, auch zu den Materialien. In der Arbeit ist das häufig so. Ein Bäcker sozusagen entwickelt sowas wie eine Resonanzbeziehung zum Teig. Der merkt, dass der anfängt, der spricht zu ihm geradezu, der reagiert darauf oder antwortet. Und für einen Gärtner ist es so mit den Pflanzen und für einen Musiker mit den Instrumenten und so weiter. Und ich glaube aber, es gibt auch sowas wie vertikale Resonanzbeziehungen, wo wir uns mit der Welt oder dem Leben oder Schleiermacher oder William James hätten gesagt, dem Universum als Ganzes in einer Art von Wechselwirkung befinden. Es gibt, glaube ich, ein Grundbedürfnis, dass man ein Grundbedürfnis dahingehend, dass wir uns in der Tiefe unserer Existenz in einem Resonanzverhältnis erfahren wollen. Dass diese Idee würden Albert Camus zum Beispiel und von mir aus Buber, Martin Buber oder Schleiermacher oder William James teilen. Die sind sich nur nicht einig, ob am Grunde unserer Existenz ein Antwortverhältnis liegt oder ein schweigendes Verhältnis. Also Camus sagt, in der Geburt des Absurden. Genau genommen sagen beide fast das Gleiche. Also Camus sagt, jeder kann an jeder Straßenecke angesprungen werden von der Erkenntnis und von der Erfahrung, dass uns die Welt eben fremd gegenübersteht, gleichgültig oder sogar feindlich. Und William James oder Martin Buber oder Schleiermacher hätten gesagt, jeder kann an jeder Straßenecke die Erfahrung machen, das ist auch eine romantische Idee, dass die Welt antwortet, dass sie uns entgegenkommt. Und ich glaube, bei der Wurzel von Religion liegt gar nicht eine kognitive Welterklärung, sondern die Erfahrung von Resonanz. Aber ich glaube, wir haben nicht die kognitiven Mittel, die Soziologen schon gar nicht, zu entscheiden, wer da jetzt Recht hat oder nicht Recht hat, sondern es geht um verschiedene Weisen, mit Welt und Leben in Beziehung zu treten. Und in dieser tiefen Schicht würde ich das vertikale Resonanzachsen nennen, weil da Menschen das Gefühl haben, dass sie einer antwortenden Ganzheit gegenüberstehen. Das kann die Kunst sein, die wir häufig in den Singular packen, die Kraft der Kunst, die uns berührt, aber auch was verlangt von uns, oder die Natur, die Stimme der Natur, die uns was zu sagen hat, vielleicht auch der Mantel der Geschichte oder die Verheißung der Religion, das bezeichne ich als vertikale Resonanzachsen. Und Anerkennung ist jetzt eben nur die horizontale Ebene, wobei ich aber glaube, das ist noch nicht mal das das Gleiche ist. Also anerkannt zu werden, besonders in der Dimension von wertgeschätzt zu werden, ist noch was anderes, als wirklich einander zu berühren und zu bewegen. Also Resonanz ist dieses dynamische Moment des Geschehens. Wobei Anerkennen, das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage, wie man Anerkennung genau fasst, aber Anerkennung kann im Prinzip auch einseitig und statisch sein, also institutionalisiert geradezu, wobei Resonanz immer dieser Moment des sich Erreichen beinhaltet bei einem Gespräch. Ja. Kann man es vielleicht auch gut sehen, dass ich natürlich, wenn ich komplett recht kriege von allen, irgendwie anerkannt werde, mir alle sagen, der Rosa hat voll recht, das ist aber was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, in einem Dialog oder einem Gespräch, vielleicht auch in einem Interview, da ist wirklich was in Bewegung gekommen, da ist Resonanz entstanden.
Also meine Frage würde jetzt in die Richtung gehen, wir hatten jetzt schon ein paar Mal darauf abgehoben, dass man es nicht aktiv machen kann. Und Sie haben jetzt oft das Wort gelingen benutzt. Also der Bäcker weiß nicht, ob sein Brot gelingt. Mal gelingt es, mal gelingt es nicht. Ich finde es spannend, dass das Wort gelingen ja auch so eine nicht aktive Komponente hat. Also ich kann nicht etwas gelingen, sondern entweder es gelingt oder nicht. Und ich habe wenig Einfluss darauf. Trotzdem wäre meine Frage, was kann ich tun, um für mehr Resonanz in Bildungskontexten zu sorgen.
Vielleicht können wir das mit meiner Frage, die ich gerade stellen wollte, ich wollte zwei stellen, verbinden. Und zwar das eine zielt ja auch auf den Bildungsbegriff und Sie haben gerade eben schon Bildung gegenübergestellt zur Resonanz. Also ich strebe nach mehr Bildung. Ja. Das spricht diesem Gedanken von der Resonanz entgegen. Jetzt gibt es also klassische Bildungsgedanken, die ich irgendwie sehr wiedergefunden habe. So Humboldt zum Beispiel sagt, Bildung ist die regeste, freieste und offenste Wechselwirkung mit der Welt, von mir und der Welt. Das, da finde ich irgendwie diesen Resonanzgedanken. Da wäre meine Frage, was ist da noch der Unterschied? Und mein zweites war, ich habe gerade, als Sie über die Welt gesprochen haben und wie ich sie wahrnehme und wann sie Resonanz auslöst, gedacht, dass es vielleicht auch viel mit dem zu tun hat, wie ich mir Welt erkläre. Und ich kann natürlich mir, ich kann am Meer stehen, das Rauschen der Wellen hören, das große, weite Meer sehen, was vielleicht dann bei mir ein Resonanzverhältnis auslöst. Oder ich kann nämlich im Unterricht von H2O sprechen.
Ja.
Das ist, also, ist das das, was Sie dann vielleicht auch als Unterschied meinen? Und wie kann man da?
Ja, indem man die Dinge ineinander übersetzt und sozusagen dann füreinander sprechbar macht. Also wenn ich jetzt H2O oder so etwas als Wasser begreife, da habe ich im Prinzip eine stumme Weltbeziehung. Ich glaube, die Leistung der Wissenschaft, und das ist wirklich eine Leistung, besteht genau darin, die eigentlich Resonanzen stillzustellen, ja, Dinge zu verdinglichen, zu objektivieren und auch zu instrumentalisieren, um sie auseinanderzunehmen und sie zu erkennen. Deshalb glaube ich, ist es eine riesige Kulturleistung, Resonanzen auch stillstellen zu können. Ja, instrumentelle, verdinglichte, stumme Weltbeziehungen zu etablieren. Dadurch sind wir als Kultur oder als soziale Formation erfolgreich geworden in ökonomischer Hinsicht, in wissenschaftlicher Hinsicht. Und wenn Sie von einem Chirurgen operiert werden, wollen Sie auch nicht, dass der mit Ihnen in ein empathisches Verhältnis kommt, sondern er muss komplett Ihren Schmerz gerade nicht mit empfinden, damit das klappt. Aber das Interesse an der Sache, das müsste ein Resonanzverhältnis sein. Deshalb glaube ich, die Basis muss eine Resonanzerfahrung sein. Guckt mal die Wellen, man erfährt sie sozusagen das Meer. Es ist eine sinnliche Erfahrung, es ist immer auch ein leiblicher Moment in Resonanzen enthalten, selbst wenn sie kognitiv ausgelöst werden. Und von da ausgehend kann man auf der Basis einer tiefen Resonanzerfahrung in den Verdinglichungsmodus wechseln. Und das also Problem
die Systematisierung hinterher.
Genau.
Also wenn ich jetzt auf meine Frage zurückkomme, was kann ich tun? Ich kann sowas vielleicht wie totale Objektivierung vermeiden oder zurückstellen und erstmal das vielleicht Erlebnis oder eine Begeisterung an einen Anfang stellen und dann später das systematisieren, was dann hoffentlich was ausgelöst hat.
Ja, also ich glaube, gerade bei Bildung kann man das schon sehr schön zeigen. Also ich glaube, es gibt schon mal zwei falsche Auffassungen von Bildung. Die eine würde sozusagen die Stimme des Subjekts unhörbar machen, vielleicht sogar die des Lehrers. Das ist diese Idee, es geht darum, um die objektive Vermittlung von Sachverhalten und die Aneignung und dann auch im Blick von Weltbeherrschung. Ja, da liegt der Pol auf der Weltseite. Du musst dir einen Weltausschnitt instrumentell aneignen, also das Wissen haben und das verfügbar machen. Und der Gegenbegriff wäre die Idee, dass es darum geht, sich selbst zu bilden, an sich selbst zu arbeiten, war ja auch häufig eine Idee, die man gerade aus Humboldt und anderen gewonnen hat. Es geht nicht um die Aneignung von Weltstoff, sondern um die Selbstbildung. Aber ich glaube, bei gelingender Bildung geht es um die Beziehung, um die Wechselbeziehung und die zwischen Subjekt und Welt. Das ein Ausschnitt, also ich würde es wirklich so definieren, Unterrichtsgeschehen gelingt dort, Bildung gelingt dort, wo für einen Schüler oder eine Schülerin ein Weltausschnitt zum Sprechen gebracht wird, sodass da ein Moment der Anverwandlung stattfindet. Die Schülerin oder der Schüler entwickelt sich, verändert sich, verwandelt sich durch die Begegnung mit einem Moment von Welt. Dabei wird auch Welt transformiert und dabei spielt jetzt eben auch der Lehrer eine Rolle, auch Lehrer oder die Lehrerin schafft diese Weltbeziehung nur, diese Weltverwandlung, wenn sie selbst sich einlässt auf diese Transformationsbeziehung. Auch sie, also deshalb glaube ich, es gibt sowas wie ein Resonanzdreieck zwischen Lehrern und Schülern und zwischen Lehrer und Stoff und zwischen Schüler und Stoff, sodass dazwischen Welt zu sprechen beginnt. Was kann man tun, damit es in Gang kommt? Ich glaube, man muss zwei selbst.
Oder was muss man vermeiden?
Ja, genau. Also ich glaube, es gibt ein wichtiger Moment ist nicht nur etwas zu können und zu wissen, sondern auch Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also nicht nur von etwas affiziert werden, es berührt mich, es bewegt mich oder den Schüler oder die Schülerin, sondern sie kommt da auch entgegen. Resonanz ist von beiden Seiten ausgehende, entgegenkommende Wechselwirkung. Da muss etwas lebendig werden und aktiv werden. Und in der Regel wird das mit dem psychologischen Begriff der Selbstwirksamkeit beschrieben. Ne? Also Schülerinnen und Schüler müssen das Gefühl haben. Also, die werden nur sagen, Mathe sagt mir was, Geschichte sagt mir was oder Gedichte sagen mir was immer das ist. Wenn sie das Gefühl haben, ich kann die interpretieren, ich kann die zum Sprechen bringen oder ich kann sogar selber dichten oder eben Aufgaben lösen. Und ich glaube, es gibt eine falsche Konzeption davon, was Selbstwirksamkeit ist, nämlich beherrschen, unter Kontrolle bringen, instrumentell darüber verfügen. Das ist was anderes, als die Dinge zu erreichen und zum Sprechen bringen. Und deshalb glaube ich schon, es ist eine Frage des Bewusstseins dessen, wo man hin will im Unterrichtsgeschehen. Und da geht es jetzt darum, die Dinge und die Schüler sprechen zu lassen oder zum Sprechen zu bringen. Also wenn zum Beispiel ein Lehrer grundsätzlich auf richtige Antworten hinaus will, wird das nie schaffen, die eigene Stimme der Lernenden zu hören oder zu entfalten. Ja. Und auf gleiche Weise kann man auch den Stoff killen. Wenn man sagt, genau, wie ist denn das jetzt für ein Gedicht?
Darum geht, wie fühlst du dich? Und also wenn man den Unterricht sozusagen psychologisiert und dieses, also es geht darum, nur die Dinge, die schon in dem jungen Menschen angelegt sind, zur freien Entfaltung zu bringen, würden Sie sagen, das wäre dann auch zu wenig.
Also ja, da fehlt dann die Weltseite.
Die Weltseite dann daneben stellen und da versuchen, eine Beziehung herzustellen. Also, dass der Einzelne sich in Beziehung setzt zu auch einer Sache.
Ja, die Sache, also es geht nicht ohne diesen dritten Moment. Also es ist nicht ein reines Beziehungsgeschehen, sondern es ist ein, wie ich immer versuche zu sagen, es ist, dass ein Weltausschnitt zum Sprechen gebracht wird, dass es dazu eine Beziehung gibt, weil sonst wird es zu einer reinen Echo-Beziehung. Also man spiegelt sich selbst, aber eine Resonanz ist nicht ein Echo, sondern es ist, dass man trifft auf einen Widerstand, auf etwas Unverfügbares, auf etwas, was mit einer eigenen Stimme spricht. Das setzt voraus, dass ich das ernst nehme und glaube, dass das Ding da draußen per se irgendwie wertvoll oder wichtig ist. Sonst klappt es nicht.
Da finde ich auch eben diesen Begriff der Faszination oder der Verstärkung dann wieder.
Ja.
Ist das richtig?
Ja, also ist es definitiv, handelt es sich um Feedback-System. Es ist auch so, dass wenn zum Beispiel, wenn zwischen Schüler und Lehrer eine intensive Resonanzbeziehung schon besteht, geht es viel leichter, Interesse für einen Stoff zu wecken. Und umgekehrt, wenn ich ein wahnsinniges Interesse am Stoff habe, bin ich auch bereit, mich auf den Lehrer oder den Schüler dann einzulassen. Also
wenn die diagonale Resonanzachse schon besteht oder schon stark ist, komme ich auch leichter in eine
hohe. Und umgekehrt, genau, die verstärken sich wechselseitig und die turnen sich natürlich auch wechselseitig ab.
Ja.
Also, wenn ich weiß, dieser Lehrer mag mich sowieso nicht oder das Gefühl habe oder umgekehrt als Schüler jetzt, dann bin ich auch nicht mehr bereit, dann habe ich also mich auf den Stoff überhaupt einzulassen, dann habe ich schon einen Widerwillen. Ich nenne das dispositionale Resonanz oder Entfremdung, dann bin ich in meiner Grundhaltung schon auf stumme oder auf resonante Weltbeziehungen geprimed, könnte man sagen. Deshalb ist es ganz wichtig, diese Verstärkungsprozesse zu sehen. Und dabei spielen eben auch leibliche und räumliche Faktoren eine wesentliche Rolle. Also man muss es schaffen, Räume zu finden, in denen die schon eine Art von Prädisposition auf Resonanz besteht. Mir hat gerade im Gespräch jemand erzählt, komisch, in den Bergen gehen die Menschen anders miteinander um. Ja, sie gucken sich an, sie lächeln sich an, sie grüßen sich, was man sonst nie täte. Und da würde ich sagen, ja klar, weil wenn man in die Berge geht, ist man vollständig auf eine vertikale Resonanzerfahrung mit der Natur ausgelegt. Man ist vollständig geöffnet, man ist im Prinzip schwingungsbereit und schwingungsfähig und es überträgt sich auf die soziale Beziehung. Wenn da einer entgegenkommt, kann ich den nicht ausblenden oder verdinglichen.
Also mich sprechen Ihre Gedanken sehr an. Ich frage mich, Sie haben am Anfangs gesagt, Resonanz ist ein Begriff, da hat jeder gleich irgendwie, da schwingt bei jedem irgendwas. Ja. Und es ging ganz viel um sowas wie intuitive Gefühle oder auch kollektive Intuition.
Ja.
Meine Frage ist, wie sieht Resonanzforschung eigentlich aus? Also wie kann ich das wissenschaftlich greifbar machen?
Also ganz aber böse gesagt.
Kann man das empirisch
sagen? Ich weiß es nicht. Ja, also eigentlich sage ich immer sozusagen in Vorwärtsverteidigung gegenüber diese Fragesteller, sage ich immer, my research is not evidence-based, it's brain-based. Ja. Okay. Also ich finde die, also im Prinzip würde ich sagen, der Versuch sozusagen, das jetzt zu messen, ist ja selber schon wieder eine Verdinglichung eines Resonanzgeschehens. Nichtsdestotrotz bin ich sicher, dass es Mittel und Wege geben würde, das auch wirklich messbar zu machen. Ich glaube, man kann es sogar evidenzbasieren. Mit aller möglichen Weise gibt es hochinteressante Tests. Ich habe gerade von einem Experiment oder von einer Studie gelesen, die ich hochfaszinierend finde, dass nämlich Augenkontakt, bei dem ich schon immer theoretisch postuliert habe, also sich in die Augen gucken, ist schon ein Resonanzmoment auszulösen. Eigentlich zumindest geht da ein Resonanzimpuls aus. Ist ja auch eine ganz alte Idee, zieht sich durch die ganze Kulturgeschichte. Die dachten früher...
Ist auf jeden Fall eine intuitive Wahrheit, die jeder
erst... Ja, und bis in die frühe Neuzeit haben die das formuliert mit der Idee, dass da irgendwie Strahlen ausgehen, also sogar chemische Substanzen, die dann den anderen berühren. Also böser Blick, aber auch auch Liebe zum Beispiel haben sie so konzeptualisiert. Und jetzt habe ich gerade von einer Studie gelesen, wo da haben sie einsame Spaziergänger oder Leute, die alleine durch den Park liefen, benutzt sozusagen, um das zu testen. Die haben den Testpersonen entgegengesetzt, die im einen Fall den in die Augen guckten, also da kam es kurz zum Augenkontakt, und im anderen Fall an denen vorbei guckten oder durch sie hindurch sozusagen. Und dann haben sie am Ende des Parks die Einzelgänger gefragt, wie sie sich gerade fühlen, also ihr nach ihrer Befindlichkeit und auch mal nach der Frage, ob sie sich mit der Welt verbunden fühlen. Und der Ausschlag war erschütternd sozusagen, also eine signifikant hohe Differenz. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, wo man sagen könnte, da kann ich sowas wie eine Resonanzwirkung messen. Aber was mir schon lange im Sinn steht, ist, ob man nicht, jeder kennt das Phänomen der leuchtenden Augen, dass man sagt, da haben die Augen geleuchtet. Da habe ich mir schon oft gefragt, ob man das nicht messbar machen könnte. Jeder weiß, was es ist. Also ich frage mich, ob man leuchtende Augenindikator oder sowas bauen könnte. Also das sind jetzt ist ein bisschen abgehobene Ideen, aber im Prinzip glaube ich, kann man es messbar machen. Und ehrlich gesagt ist auch klar, und dazu gibt es auch bereits neurobiologische Forschung, also erstens über Spiegelneuronen. Ich halte das für hochplausibel. Da kriegt man immer Ärger damit, wie viel man wirklich jetzt aus der unmittelbaren empirischen Evidenz übertragen kann. Aber es ist offensichtlich, dass wir eine neuronale Disposition haben, die spiegelt, und das Spiegel ist auch da eigentlich ein Resonanzphänomen. Man reagiert auf etwas, und ob man reagiert und auf was man reagiert, hängt natürlich von kulturellen Vorerfahrungen ab. Also wenn ich irgendwie höre...
von Situationen.
Und von situativen Kontexten, aber das weiß man inzwischen, zumindest wird das behauptet, ja, also Stress oder Angst senkt die Spiegelungsfähigkeit. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie gesagt wird, was man ja auch sichtbar machen kann, junge Männer reagieren auf rote Ferraris, ja, da springt das Lustzentrum oder das spiegelneuronale Zentrum an, da tun sie das natürlich nicht aufgrund anthropologischer Prädisposition, sondern aufgrund kultureller Lernprozesse. Aber man kann über Hautwiderstand, über neuronale Tätigkeit, auch sogar über Atem- und Herzfrequenzen Resonanzerfahrungen sichtbar machen, weil die immer ein leibliches Korrelat haben, selbst wenn sie nur kognitiv ausgelöst werden. Also wenn sie ein Buch lesen und da kommt ein Gedanke, der sie tief berührt, der vielleicht ihr Leben lang nicht mehr loslässt, dann hat man ja häufig dieses Gefühl der Gänsehaut. Oder das heißt ja nicht zufällig so, Gänsehaut können sie messbar machen. Also kurz und gut, ich glaube, man könnte empirische Resonanzforschung betreiben, aber es ist jetzt nicht mein oberstes Ziel.
Okay. Da waren jetzt ja ganz viele spannende Sachen drin.
Die ganze Zeit schon.
Genau. So weiß ich auch gerade, also erstmal dieses Resonanz scheint dann ja was Hochindividuelles zu sein. Also wann die gleiche Situation kann bei dem einen total Resonanz auslösen oder ein Resonanzverhältnis entstehen lassen, bei dem anderen überhaupt nicht. Also es ist irgendwie von persönlichen Horizonten richtig abhängig, wenn ich das.
Aber nicht nur, also ich glaube ja, also ich würde sagen, es kann auf jeden Fall an der Person scheitern. Also wenn sie sozusagen aus irgendeinem Grunde einer Sache oder einem Menschen gegenüber blockiert sind, werden sie nicht in Resonanzbeziehung treten. Ja? Also ich kann irgendwie sagen, ich hasse Fußball und da kann um mich herum
das Stadion töten.
Ja, genau.
Das ist auch so.
Aber trotzdem geht natürlich, jetzt abgesehen von dieser Blockadefähigkeit, geht natürlich von zum Beispiel, also es gibt schon sowas wie ein kollektive Resonanzphänomen, Resonanz dem man sich dann auch schlecht. Ja, also Resonanz ist ansteckend. Ja, Begeisterung überträgt sich. Das haben übrigens auch schon Humboldt und Herder gewusst. Der Herder sagt, Gegenwart des Geistes steckt Gegenwart des Geistes an. Flamme entzündet Flamme sozusagen. Mhm. Also wenn jemand kommt und ihn voll begeistert von was erzählt, dann lassen sie sich anstecken. Und Schülerinnen und Schüler berichten es auch immer.
Aber die Resonanz studieren. Ist nicht nur Begeisterung.
Ist Resonanz, da hätte ich jetzt auch eine Frage zu, ist Resonanz Glück?
Also ich möchte tatsächlich, ich möchte Resonanz als einen Indikator für gelingendes Leben stark machen. Also für die Frage, Und da, also wir haben, das Problem ist, dass wir da einen Begriffssalat haben. Ja, keiner weiß, die Begriffe sauber zu unterscheiden. Was ist Glück? Was ist ein gutes Leben? Was ist ein gelingendes Leben? Ja. Bei Glück wissen wir, dass es ganz viele Bedeutungen hat. Ja, also man kann Glück im Spiel haben oder so. Das ist es nicht. Ja, weil das hat jetzt.
Das ist ja eher so ein, der einzelne Moment. Ich hätte Glück jetzt auch als so ein.
Genau. Und da kann man ja mit Glück sagen, ist irgendwie so eine, ist ein gutes Leben insgesamt vielleicht. Ja, also, oder man kann sagen, es ist nur ein emotionaler Zustand. Da würde ich sagen, nein, Resonanz ist nicht nur ein emotionaler Zustand, weil es um eine Beziehung geht. Ja, aber sie kann natürlich diesen emotionalen Zustand bewirken. Aber und grundsätzlich kann man auch sagen, was ist ein gutes Leben? Ich selber verwende als Schlüsselbegriff den Begriff des gelingenden Lebens, weil ich eben glaube, es kommt auf die Beziehung an. Ich kann dem nicht einfach eine Form geben und sagen, zum guten Leben gehört A, B, C, D, ja, sondern es kommt spezifische Formen der Weltbeziehung und die sind immer prozesshaft. Und deshalb würde ich sagen, es ist eine Form des gelingenden Lebens. Aber es hängt eng mit dem zusammen, was wir mit Glück meinen, wenn wir Glück in einer umfassenden Bedeutung verwenden. Aber ich hatte Sie unterbrochen, Sie wollten irgendwie sagen, mit dem Individuellen?
Da bin ich jetzt auch schon gerade wieder raus.
Aber dann will ich noch sagen, also ich will wirklich sagen, also ich meine, da gibt's, also was hochinteressant ist nämlich, dass manche sagen, das ist dann wieder sowas Individualistisches. Ich muss eben gucken, dass ich glücklich bin, ich muss gucken, dass ich resonant bin. Und da würde ich sagen, nee, eben gerade nicht. Ich glaube, die Resonanztheorie bringt gerade die Möglichkeit zu sagen, es ist ein Beziehungsgeschehen. Deshalb ist zum Beispiel politische, soziale Verhältnisse sind wichtig. Übrigens kann man sogar das messbar machen. Ne? Menschen fühlen sich nämlich nicht glücklicher, wenn sie reicher sind, aber es hat eine beschränkte Reichweite. Sie fühlen sich insgesamt, Lebensqualität steigt, wenn es den anderen auch gut geht, wenn die Unterschiede kleiner sind. Menschen fühlen sich unglücklich, sie leben sogar kürzer in ungleichen Systemen. Und auch da würde ich sagen, das ist kein Zufall. Gehören. Selbst wenn sie zu Reichen gehören, genau. Das ist der entscheidende, ja, das ist der entscheidende Punkt. Spirit Level ist zwar ein blöder Titel eines Buches, das aber genau das versucht nachzuweisen. Weil das Wohlergehen der anderen sozusagen hängt mit meinem eigenen unmittelbar zusammen und auch die Selbstwirksamkeitserwartung oder Erfahrung im Blick darauf, Welt gestalten zu können, also politische Welt zum Sprechen zu bringen, ist von essentieller Bedeutung. Und im Prinzip, weil ich glaube, dass Menschen aufeinander so eine Art, da gibt es eine Art von anthropologischer Verbundenheit, also das Leiden, was ich anderswo sehe, in Afrika oder Asien, kann mich, wenn ich resonanzsensibel bin, eigentlich nicht kalt lassen. Ja, da geht so eine Art von Stachel aus und ich kann mich gegen den natürlich insensibilisieren. Ich kann alle Resonanzachsen schließen, aber das ist ein Verlust an Lebensqualität. Deshalb glaube ich, Resonanz ist nicht nur individueller Glückszustand. Das hängt ab von den Resonanzverhältnissen insgesamt. Deshalb ist also das, was ich mache.
Könnte man Kritik der Resonanzverhältnisse sagen, in einer demokratischen Gesellschaft mit vielen Partizipationsmöglichkeiten für den Einzelnen ist die Wahrscheinlichkeit für Resonanz höher.
Der Bruno Frey versucht es tatsächlich nachzuweisen. Der sagt sozusagen, Demokratie ist direkt korreliert mit Lebensqualität. Das kann man ja messen. Also die Glücksforscher versucht das ja immer zu machen. Und anscheinend ist es sozusagen gelungen, auch in diesen ökonomischen bzw. Glücksforschungsstudien zu zeigen, dass je höher der Grad an Partizipation, und das heißt jetzt nicht nur an der Möglichkeit, irgendwie alle 4 Jahre ein Kreuz zu machen, sondern an der Gestaltung von Welt, je höher diese Form demokratischer Partizipation ist, umso höher ist das Glückslevel. Da sind wir dann doch wieder bei der Glücksfrage.
Also, aber ich weiß nicht. Sollten Schüler auch mehr in Schule partizipieren und sich einbringen können? Oder mehr Verantwortung für?
Also im Prinzip glaube ich das ja. Anverwandlung ist zentral, dass sie den Raum und die Verhältnisse und das, was sie tun, auch als ihres erleben können. Insofern ist Autonomie, Selbstgestalten schon wichtig. Aber ich glaube, man darf es auch nicht nur auf den Autonomiepol hin auflösen. Da kämpfe ich seit Jahren dagegen, weil ich würde sagen, Selbstbestimmung ist nicht alles. Die wirklichen Resonanzerfahrungen haben immer dieses Moment des Überwältigtwerdens, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel, wenn man sich verliebt, ist definitiv eine Resonanzerfahrung. Und es ist das Gegenteil von Entfremdung. Wenn ich mich verliebe, habe ich kein Sinnproblem mehr und nichts anderes mehr. Aber ja, es ist doch definitiv
nicht selbstbestimmt.
Genau. Also es ist doppelt nicht selbstbestimmt. Erstens kann ich nicht sagen, so, heute verliebe ich mich mal. Das funktioniert schon mal gar nicht. Aber es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, ich bin völlig wehrlos. Ja. Es überkommt mich einfach. Und ich glaube, das passiert eben auch in der Musik oder so, dass ich einfach völlig überwältigt bin von dem Musikstück. Das beschreiben immer wieder Menschen als die glücklichsten Erfahrungen. Sind die, wo wir nicht selbstbestimmt sind. Und wenn man Menschen fragt, was bedeutet für sie Glück oder was ist für sie das Wichtigste im Leben, sagen sie ganz häufig, die Kinder oder so, ne, die sie eben nicht selbstbestimmt haben. Und wenn sie erstmal da sind, schränken sie Autonomie massiv ein. Deshalb würde ich sagen, also Resonanz hängt nicht nur an Selbstbestimmung, sondern an dieser Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, das man auch auf der anderen Seite ernst nimmt. Also wenn ich etwas vollständig gestalten und kontrollieren kann, trete ich mit dem Ding nicht mehr in Resonanz. Ich muss das Gefühl haben, da ist was.
So, also und deshalb ist Natur so wichtig. Für das Ding, für den Gegenüber, für die Natur.
Ja, zum Beispiel oder Tiere sind genau deshalb wichtig, ja, weil die eigene Ansprüche stellen, genau genommen mit einer eigenen Stimme reden. Ja.
Wir haben jetzt über Resonanz immer im Zusammenhang mit irgendwie positiven Erfahrungen gesprochen. Also ich nehme Musik wahr und bin total beglückt, ich nehme Natur wahr und fühle mich irgendwie aufgehoben und ja. in der Welt zu Hause. Glaube ich schon, worauf ich hinaus will. Kann Resonanz auch aus negativen Erfahrungen entstehen?
Also die Frage ist natürlich total wichtig. Die hat zwei wichtige Seiten, die ich total ernst nehme, auch ernst nehmen will und ernst nehmen muss, von der ich aber glaube, dass man die aufheben kann oder dass man die lösen kann in einer Resonanztheorie. Das eine Problem ist, dass es sehr unerwünschte Resonanzen geben kann. Ja, manchmal sagen Leute, Resonanzen, das löst bei mir eine negative Gänsehaut aus. Ja, damit will ich nichts zu tun haben. Das hatten wir schon mal, ja, Deutschland als Resonanzzone. Und da liegt natürlich die Idee der Faschisten oder der Nationalsozialisten nahe. Und da würde ich sagen, das ist völlig richtig. Aber die Resonanztheorie kann uns da doppelt helfen. Zum Ersten zu erklären, wieso die so mächtig werden konnten. Weil die Nazis waren super darin, Resonanzräume zu inszenieren. Ja, mit Fackeln, mit Musik, mit Uniformen, mit Marschliedern und so.
Gänsehautproduktion.
Die haben Gänsehaut produziert, wirklich. Ja. Und die haben auch ein ganz starkes Gefühl von Resonanz erzeugt. Nur würde ich sagen, das war nicht Resonanz, das war Echo. Weil sie sozusagen, weil Resonanzbeziehung ist meiner Ansicht nach oder nach meiner Konzeption eine, wo das andere mit einer eigenen Stimme spricht. Und die Nazis wollten alles andere eigentlich totschlagen. Ja. Ja. Alles, was irgendwie anders war, was widerständig war, was widersprochen hat, was Antwort gegeben hat, wurde stumm gemacht. Es musste alles gleichgeschaltet werden. Das nenne ich eine leere Echokammer. Ja, das ist genau der Unterschied zwischen Echo und Resonanz. Das, was anders spricht, mit eigener Stimme spricht, wird gekillt. Und die Nazis haben eigentlich nicht eine resonante Weltbeziehung gehabt, sondern sie haben eine kleine Resonanzoase erzeugt auf der Basis einer durch und durch repulsiven Weltbeziehung. Die Idee war, die Welt insgesamt ist ein erbarmungsloser Kampf ums Überleben. Und entweder wir killen die Bolschewisten, die Juden, wer immer da draußen war, oder die killen uns. Also das ist
das Individuum.
Und ja, alles im Prinzip, was sich dieser Logik widersetzt, dieser Dampfwalze, das ist ein repulsives Weltverhältnis. Ja, es geht um, und sie haben es ja auch eingetrichtert, ja, kein Mitleid mit allen, die irgendwie anders sind. Die Basis war gerade so Empathiefeindlichkeit. Und ich glaube, man kann daraus die Gefahr sehen, was passiert, wenn man nicht ein resonantes Welt- und Sozialverhältnis installiert, sondern ein repulsives und dann kleine Resonanzzonen ausweist. Ja, solche kleinen Sphären, in denen wir uns ganz aufeinander einlassen, ganz in Resonanz sind, während in Wahrheit die ökonomische, die politische und die anderweitige Weltbeziehung repulsiv ist.
Ja, das haben wir doch.
Ich will genau darauf hinaus, nämlich zu sagen, das ist ein Problem der Moderne insgesamt. Sie weist kleine Resonanzzonen aus, ja, der Konzertsaal oder für die religiösen Menschen der Gottesdienst oder für die Naturmenschen der Sonntagsspaziergang im Wald. Das sind die Resonanzoasen und ansonsten haben wir eine repulsive, kompetitive, auf Steigerung und Optimierung zielende Sozialverhältnisse. Und deshalb kann man nämlich sehen, deshalb sind die Nazis nicht ein Problem für die Resonanztheorie, sondern ein Problem für die moderne Gesellschaft, würde ich sagen. Ja. Ich würde gerne noch einen Satz sagen zu der, weil es gibt nämlich noch ein größeres Problem oder ein genauso großes Problem. Kann man nicht auch negative Resonanz individuell erfahren im Sinne von, da hat ein Lehrer was zu mir gesagt, das hat mich so verletzt oder so, ja, dass mir das ein Leben lang nachschwingt. Da würde ich sagen, es gibt, also diese Erfahrung gibt es auf jeden Fall. Aber es gibt zwei Arten, aber ich bezeichne das nicht als Resonanz, sondern als Repulsionserfahrung. Das ist eine Verletzung und die Differenz besteht darin, dass diese Erfahrung einen Weltausschnitt für mich verschließt. Ja, zum Beispiel, ein Lehrer sagt, also du kannst wirklich nicht singen, also sie ja. wissen, wie das ist, man muss vorsingen vor der Klasse und dann kriegt kein Ton raus. Und dann schließt sich diese Weltbeziehung. Ja. Musik ist von da an, für mich jedenfalls Musik machen, kein Weltausschnitt, der für mich zum Sprechen bringt, sondern er verstummt geradezu. Deshalb nenne ich das eine Repulsionserfahrung. Es ist eine Verletzung, auf die ich mit Schließung reagiere. Mhm. Und so etwas, finde ich, ist nicht eine Resonanzerfahrung, auch wenn sie natürlich Wirkung zeitigt, aber es ist eine Schließung, eine Verhärtung. Es gibt andere Formen von irritierenden Resonanzerfahrungen, wo ich was höre oder lese, das mir irgendwie gar nicht in den Kram passt, sozusagen, das mich irritiert. Aber irgendwann dann auch verwandelt, so dass es anfängt zu mir zu sprechen und mir was zu sagen. Also die Linie ist vielleicht fein, aber ich glaube, man kann sie unterscheiden entlang dieser Frage. Schließt es oder öffnet es eine Weltachse?
Ist es dann vielleicht besonders gefährlich, wenn ich auf einer horizontalen Resonanzachse mich einer Person, die ich mag oder mich dieser Person geöffnet habe, da ging es ja um Öffnung, ja. und die dann auf der diagonalen ja. Ebene für mich vielleicht die Tür zur Musik immer für immer zuschlägt, ist, ja. bin ich dann noch gefährdeter? Also wenn jemand anderes, der mir fremder ist, das zu mir sagt, geht mich das vielleicht gar nicht so an.
Also da sind wir wieder bei der Frage des Übertragens. Also es gibt diese Art von Ansteckung, also von der einen auf die andere Achse. Klar, wenn jemand sagt, du kannst nicht singen, von dem ich gar nicht glaube, das ist sozusagen ein anerkennungstheoretischer Moment. Aber wenn einer sagt, du bist ein schlechter Wissenschaftler, von dem ich aber finde, der hat keine Ahnung von Wissenschaft, ist das nicht schlimm. Aber wenn ich jemanden wahnsinnig wertschätze als Wissenschaftler und der sagt, lass es sein, dann hat das eine viel größere Wirkung. Und das ist sicher auch so zum Beispiel bei Liebesbeziehungen oder so, ja, wo ich mich ganz auf jemanden einlasse und der schließt mir eine Tür zu, aus welchem Grund auch immer. Dann hat es eine größere Übertragungswirkung, das denke ich schon. Mhm.
Inwiefern finden Sie, dass Resonanz irgendwie ein Prinzip ist, das grundlegend sein sollte für Schule? Also es passiert wahrscheinlich schon irgendwie immer, aber gerade wenn wir jetzt das Nazi-Beispiel hatten zum Beispiel, gibt es nicht auch, muss ich Resonanz nicht irgendwie auch hinterfragen können mit bestimmten? Also ist das jetzt gerade legitim, wo ich Resonanz erfahre? Solche Fragen an mich selber stellen zu können, sind die nicht auch irgendwie wichtig? Wie würden Sie da geht auch über Resonanz oder braucht Resonanz dann auch noch Dinge, die Sie bedingen, die Sie mit steuern, die mich auch Herr meiner Resonanz werden?
Ja, ja.
Möchte ich das sein? Kann ich dann noch Resonanz in dem eigentlichen Sinne haben?
Also die Frage finde ich auch, also ich glaube, dass Resonanz ein zentrales Konzept werden kann für Bildungsgeschehen, dass man da den Blick hinlenkt, aber auch mit der, das würde ich gar nicht sagen, ist gar nicht eine Einschränkung, sondern ist eine Zusatzkompetenz. Also ich glaube, dass Leute Recht haben, gibt inzwischen einige, Fritz Breithaupt zum Beispiel macht es in der Literaturwissenschaft, aber gibt auch Phänomenologen und sogar Biologen, die sagen, es ist eigentlich nicht so, dass Schule Resonanzfähigkeit wecken muss. Ja, Kinder sind Resonanzwesen, ich glaube, dafür haben wir überwältigende Beweise. Ja, die Interaktion, ich würde sogar Sloterdijk Recht geben, der hat mal gesagt, das, was wir Subjekt oder Seele nennen, ist eigentlich Hörigkeit. Und er meint nicht Hörigkeit im Sinne von jemand ist hörig, sondern das Hören können und das Antworten können. Das ist ein Grundprinzip menschlichen Lebens. Deshalb sind Kinder Resonanzwesen. Das weiß man bei Säuglingen, aber auch bei Kleinkindern. Wenn die in die Schule kommen, wollen die lernen und die wollen in Beziehung treten. Und wir treiben es denen eigentlich aus. Aber die These ist jetzt, es ist eine Kulturleistung, nicht Resonanz herzustellen, sondern Resonanzen auch stillstellen und unterdrücken zu können. Was wir vorhin gesagt haben. Sonst gibt es keine Wissenschaft und keine Technik und keine Wirtschaft. Also würde ich wirklich sagen, Schule muss auch die Fähigkeit vermitteln, gesteuert Resonanzen stillstellen oder vielleicht unterdrücken zu können und Zonen auszuweisen, in denen wir die nicht herstellen. Also Resonanzunterdrückung oder Resonanzabweis ist eine ganz wichtige Kulturtechnik. Und dann kann man sich auch gegen Manipulationen schützen. Gibt da sehr interessante Versuche. Also wenn man zum Beispiel auf ein lächelndes Gesicht, können wir schon physiologisch nicht anders reagieren, als auch kurz zu lächeln. Ja, das muss ja nur kurz sein. Wenn ich dann sehe, es ist mein Erzfeind, dann wird man nämlich sagen, oder ich benutze gerne das Beispiel, wenn ich Ihnen also lauter lächelnde Gesichter auf dem Bildschirm zeige, dann kriegen Sie im Prinzip ein Grinsen ins Gesicht. Das ist wirklich sozusagen muskulär auch messbar. Ja. Wenn Sie dann plötzlich sehen, das ist ja Adolf Hitler, der mich da anlächelt, ja, dann sagen wir, ihm gefrieren die Gesichtszüge. So ist es auch, ja. Man unterdrückt dann oder also ganz bewusst oder halt durch das kognitive Wissen wird dann diese Form des Resonanzimpulses zurückgewiesen. Und das kann man auch sich im Gespräch deutlich machen. Wenn Sie aus dem Haus treten und da steht Ihr Nachbar und der lächelt Sie an und sagt, ach, ist doch ein herrlicher Tag heute. Ja, dann sind Sie komplett auf Resonanz geprimed. Das ist dispositionale Resonanz. Und dann sagt er, finden Sie auch, dass wir zu viele Juden hier haben? Ja. Dann merken Sie richtig, wie Sie sozusagen aus dem Resonanzmodus in den Entfremdungsmodus gehen, nämlich im Sinn von halt, also Schluss. Also das jetzt nicht. Der ist kognitiv motiviert. Und diese Fähigkeit, glaube ich, muss man entwickeln, das zu erkennen, wo Resonanzappelle bestehen. Mhm. Und das, weil nur so kann man die Fähigkeit dann auch entwickeln, sich gegen Resonanzen zu widersetzen.
Wie könnte so etwas aussehen? Also wenn ich jetzt praktisch denke, ich möchte meinen Schülern genau das beibringen.
Also was? Ich hätte eine Idee. Na gut, ich mache es nicht. Na gut, ich meine ehrlich gesagt, dafür gibt's gute Filme, zum Beispiel Die Welle oder so, ja, wo man irgendwie sowas sehen kann, ja, wo das dann auch hinführt und an welcher Stelle das umschlägt und wo man sozusagen hätte eigentlich genau diese Kompetenz entwickeln können. Aber ich glaube, wo man das auch sehen könnte, also ich meine, letzten Endes verstehe ich mich immer noch als in der Theorietradition der kritischen Theorie, ja, die Gesellschaftskritik und betreiben will, die immer auch einen Sinn für kapitalistische Verhältnisse hat und ich finde, man kann das daran auch wunderbar sehen. Ich glaube nämlich, Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Resonanzbeziehungen, nach Weltbeziehungen, nach resonanten Weltbeziehungen, habe ich ja jetzt mehrfach gesagt. Ja. Und ich glaube, genau das zapft der Kapitalismus auf der konsumistischen Seite hin an, weil wenn Sie zum Beispiel sich Werbung angucken, da wird Ihnen immer mit jedem Produkt eine ganz neue Beziehung versprochen, manchmal eine neue Selbstbeziehung, ja, kauf dieses Deo und du lebst in Übereinstimmung mit deinem Körper oder so, aber auch kauf diese Schokolade und die Kinder strahlen dich an, ja, du trittst in eine ganz neue Beziehung und das geht mit Kindern so, mit anderen Menschen, mit Freunden, aber auch mit Natur. Kauf diesen Joghurt und du machst die Erfahrung eines Obstgartens, durch den der Wind geht oder so. Also meine These ist, Der Kapitalismus schafft es, unser Beziehungsbegehren in Objektbegehren zu transformieren. Was wir eigentlich suchen, sind Resonanzerfahrungen und wir kaufen dann den Joghurt oder was immer das sein mag, oder das Computerspiel, und genau genommen machen wir dann aber nicht die Resonanzerfahrung. Wir haben nur das Objekt gekauft, und weil das Resonanzbedürfnis nicht befriedigt wird, das Beziehungsbegehren, kaufen wir dann gleich das nächste Ding. Und ich glaube schon, dass man solche Sachen im Schulunterricht mal deutlich machen kann und sie den Unterschied erfahren können zwischen einem Objekt haben und mit einem Objekt in eine Resonanzbeziehung zu treten.
Also müssen sich Lehrende Verführungstechniken der Werbebranche aneignen?
Nein, die müssen sie ja nicht aneignen. Ich meine, sie sollen sie ja nur sichtbar und spürbar machen. Dazu können sie einfach Werbung machen. Aber ich meine, sicher ein Bewusstsein dafür zu haben, ist sicher kein Fehler. Ja. Aber was ich noch dazu sagen wollte, was ganz wichtig ist, weil an einem Punkt darf man es auch nicht übertreiben mit der Resonanz. Also erstens braucht man Kulturtechnik in der Unterdrückung sozusagen. Aber ich glaube, Entfremdung ist, also das, was ich Entfremdung nenne, das ist konzeptuell, ist das wirklich sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, also Entfremdung als Gegenbegriff zur Resonanz würde dann ja bedeuten, ein Weltausschnitt, der nicht zu mir spricht, ne, der mir nichts sagt. Ja, entweder der mir indifferent gegenübersteht, völlig gleichgültig, oder sogar repulsiv, der ist mir feindlich. Und ich glaube, Resonanzbeziehungen sind nur da möglich, weil ich da immer betone, das Unverfügbarkeit, wo mir etwas gegenübertritt, was nicht ich selber bin. Es ist nicht Verdopplung, es ist nicht Identität und es ist auch nicht Echo. Und das bedeutet, da muss es immer auch noch etwas geben, mit dem ich eben nicht in Resonanz trete. Sonst gibt es keine Resonanz. Also weil
alles Resonanz wäre.
Genau, wenn alles Resonanz ist, gibt es keine Resonanz mehr. Und deshalb glaube ich, Entfremdungserfahrung, die Erfahrung des Fremden und Feindlichen ist essentiell dafür, auch Resonanzsensibilität und sowas wie Tiefenresonanz zu entwickeln. Und das beste Beispiel dafür ist die Pubertät. Weil ich glaube, das haben wir ja auch schon gesagt, Kinder sind erstmal in Resonanzbeziehungen zu den Eltern, zu allem Möglichen, auch und zu dem eigenen Körper.
Entfremdung vom eigenen Körper, von den Eltern, von sich neu in der Gesellschaft verordnen.
In der Pubertät ist eine massive Form der Entfremdung. Ja, ist jetzt nicht eine wahnsinnig originelle Erkenntnis, aber es ist interessant, sie in dem Kontext zu durchdenken. Sie fragen sich wirklich, was habe ich mit diesen Menschen zu schaffen, die da meine Eltern sind? Ja, die werden, die Resonanzachse verstummt, und sie verstummt zu den Autoritäten, zu dem, was man angeblich machen muss. Ja, da gehen die Kinder eben nicht mehr mit in die Kirche oder ins Konzert oder so, wo die Eltern sie immer mitgeschleppt haben. Und sie haben eine Entfremdungserfahrung mit dem eigenen Körper. Genau das ist es. Und das ist die Voraussetzung dafür, später sich weltaktiv anverwandeln zu können, sie zum Sprechen zu bringen. Ja, deshalb will ich nicht auf eine Welt hinaus, die dann Kuschelpädagogik ist. Alles darf sich nur wohlfühlen und muss sich anstrahlen. Das wäre sowieso ein idiotisches Unterfangen.
Können Sie noch zwei Sätze zu dem Begriff des, das haben Sie gerade nochmal gesagt, Anverwandeln von Welt oder die Anverwandlung der Welt? Können Sie das Konzept dahinter nochmal ausführen? Ich glaube, das ist nicht allen, die das jetzt hören, ganz klar, was damit gemeint ist.
Ja, da ist mir ganz wichtig, weil wir ja auch danach suchen, was ist eigentlich gelingende Bildung. Da würde ich sagen, es ist eben nicht Aneignung von etwas, zum Beispiel von Wissen, das ich dann beherrsche oder kontrolliere, und etwas, was ich sozusagen akkumuliere und steigern kann. Jetzt kann ich das noch und jetzt kann ich das noch und jetzt kann ich das noch, jetzt verfüge ich darüber, sondern einen Weltausschnitt zum Sprechen zu bringen, bedeutet, sich so davon berühren zu lassen, dass man sich danach auch verwandelt. Das kann man sogar an den einfachen populär kulturellen zum Beispiel Produkten, zum Beispiel an Kinofilmen ansehen. Ja, ich finde, selbst so ein Film wie Fatio Goethe, der ja ziemlich klamaukig gemacht ist, zeigt irgendwie das, dass da plötzlich aus einer Entfremdungsbeziehung, wo die Schüler keinen Bock hatten auf ihre Lehrer, sondern die sogar repulsiv denen begegnen und auch überhaupt keine Lust auf den Bildungsstoff, dann plötzlich gehen die Resonanzachsen auf. Ja, der Müller, der genauso wenig Lust hatte auf seine Schüler, ich glaube, der hieß Müller in dem Film, der hatte keine Lust auf seine Schüler und auch keine Lust auf den Stoff. Ja, das war im Prinzip die idealen Entfremdungsbedingungen. Aber am Ende dieses Klamauk-Filmes, bedeuten die sich gegenseitig was und haben plötzlich Interesse an dem Theater oder an dem Stoff, den sie verwechseln. Und der entscheidende Punkt, auf den es mir ankommt, ist, danach sind sie nicht mehr dieselben. Weder die Schüler sind die gleichen, noch der Lehrer. Der Lehrer transformiert sich ja sogar am meisten. Das ist Weltanverwandlung. Indem ich mir einen Weltausschnitt zum Sprechen bringe, transformiere ich mich. Und indem ich in der Regel mit diesem Weltausschnitt wechselwirke, transformiert sich auch die Sache da draußen. Mhm. Und deshalb geht es um Anverwandlung und nicht um Aneignung.
Und was ja tendenziell auch wahrscheinlich immer wichtiger wird, beziehungsweise was ist, was ich ja auch mein ganzes Leben immer wieder machen muss. Also so eine Grundkompetenz,
kann man fast sagen. Also aber ja, es ist eine Grundkompetenz, sich Welt anverwandeln zu können. Aber ich würde sagen, das lässt sich eben nicht beliebig steigern und optimieren. Ja, zu Aneignungsverhältnissen, glaube ich, das kann ich sozusagen, da kann ich wahrscheinlich immer mehr haben. Aber ich kann mich nicht in dem gleichen Maße und vor allen Dingen nicht, ich meine, ursprünglich komme ich aus der Beschleunigungstheorie, im beliebigen Tempo verwandeln.
Nee, aber ich kann mich trotzdem immer wieder verwandeln, wenn die Welt um mich herum sich ändert und ich trotzdem noch in Resonanzbeziehung zu der Welt stehen will. Aspekte, ja, die sich aber verändert, zum Beispiel unter Hinblick auf neue technische Entwicklung,
ja, naja,
oder ähnliches. Genau, dann muss ich mich ja als Individuum damit auseinandersetzen, sie mir wieder anverwandeln, mich in Beziehung setzen,
ja,
oder eben nicht.
Es ist völlig richtig. Und ich meine, deshalb bin ich so froh darüber. Also für mich selbst ist dieser Resonanzbegriff im Moment die Lösung auf alle Probleme, die ich hatte. weil ich nämlich sagen würde, ja, Resonanz und nicht Entschleunigung soll mein Gegenbegriff gegen Beschleunigung werden. Ja, ich will definitiv kein Entschleunigungsguru sein, weil Langsamkeit ist kein Selbstzweck. Ist doch irgendwie Quatsch zu sagen, wir müssen die Internetverbindungen langsamer machen oder den Notarzt später kommen lassen, ist alles Quatsch.
Ja, aber also das haben Sie ja auch anders noch erklärt. Also das
früher meinte ich
das. Also in Beschleunigungstheorien, was ja nicht das Problem ist, dass wir die,
ja,
E-Mails schneller machen, sondern dass wir dann auf einmal zwei Stunden,
genau,
sitzen, anstatt vorher eine Stunde einen Brief geschrieben haben.
Genau, aber deshalb würde ich sagen, also Resonanz ist sozusagen die Antwort auf das Zeitproblem, aber es ist eben auch diese Antwort auf das Identitätsproblem, weil ich nämlich in meinen ersten Entwürfen, in meiner Doktorarbeit, wollte ich ja noch irgendwie sagen, das Leben gelingt, wenn ich eine stabile Identität habe. Und das würde ich heute gar nicht mehr sagen, ja, weil wir uns natürlich ändern. Ja, wir transformieren uns immer wieder. Wir haben nicht eine feste Identität. Aber Resonanzbeziehungen sind deshalb andere, was mich, also den Weltausschnitt, den ich mir in meiner Kindheit anverwandte, wandle, vielleicht ein Comic oder so, ist ein anderer als den ich mir als 40-Jähriger oder als 80-Jähriger anverwandle. Ich ändere mich und die Welt ändert sich. Deshalb kommt es auf die Beziehungsqualität an und nicht auf die Identitätsqualität. Es geht nicht um Fixierung der Seite der Welt oder des Subjekts, sondern um die Beziehung dazwischen.
Also Sie haben gerade gesagt, da muss ich jetzt auch einmal nachfragen, gerade ist der Resonanzbegriff für mich die Antwort auf alles.
Ja.
Ich habe vorher gedacht, ich müsste nochmal nach den Grenzen von Resonanz fragen.
Ja, das ist ja dann damit beantwortet.
Vielleicht doch nochmal.
Es gibt keine.
Also das ist
der Begriff dann ja aber auch schon wieder so.
Naja, also das kommt, Moment. Also, da gibt es, glaube ich, zwei Seiten dazu. Also Tatsache ist irgendwie so, dass ich dazu neige, das werfen mir tatsächlich auch meine Kritiker sozusagen vor, und ich räume das gerne ein. Wenn ich an einer Theorie dran bin, dann nütze ich die als Schlüssel im Prinzip, um mein gesamtes Weltverhältnis zu reflektieren und nicht nur ein Segment da draus. Das ging mir bei Charles Taylor so, als ich Doktorand war oder auch danach, konnte ich irgendwie keinen Satz machen, ohne anzufangen mit Charles Taylor sagte. Das war einfach mein Schlüssel, mir Welt zu erschließen. Und bei der Beschleunigungstheorie habe ich es ja so ähnlich gemacht, ja, dass ich nicht gesagt habe, ich will nur Verkehr untersuchen oder nur Technik oder nur sozialen Wandel, sondern ich wollte mal wirklich, also genau genommen war es da so, dass Leute immer gesagt haben, du kannst nicht die gesamte Zeit, Soziologie oder Zeitverhältnisse nur unter einem einzigen Begriff rubrizieren. Und ich finde, es ging doch. Also man kam ziemlich weit, ja, damit. Und im Moment will ich das auch so machen. Ich will sozusagen Sozialverhältnisse, Selbstverhältnisse, Weltverhältnisse als Resonanzverhältnisse interpretieren. Und nicht sagen, ja, ist halt eine Dimension neben 10.000 anderen, weil dann das ist, finde ich, so eine Immunisierungsstrategie. Da können Sie mir nicht mehr an Karren fahren, weil ich immer sagen würde, ja klar, das ist dann halt was anderes. Aber damit verliert man diesen welterschließenden Anspruch. Das ist was anderes, so zu argumentieren, als zu sagen, weil das habe ich ja schon gesagt, also es kann nicht alles Resonanz werden. Ja, Resonanz, es gibt eine Dialektik. Ich habe ein Kapitel geschrieben über die Dialektik von Resonanz und Entfremdung. Da muss immer auch etwas fremd und nicht sprechend bleiben. Also insofern ist Resonanz nicht alles, aber über diesen Schlüssel. Oder ich würde sagen, okay, die Antwort muss lauten, eine Resonanz ist nicht alles, aber über diesen Gegensatzpaar Resonanz, ja, und Entfremdung kann ich menschliches Leben individuell und sozial komplett durchdenken. Wenigstens will ich es mal versuchen.
Wie stehen Sie zu einem Phänomen, dass alle möglichen Menschen, vor allen Dingen jetzt unter Resonanzgesichtspunkten, mit Kopfhörern in den Ohren und mit dem Blick aufs Handy durch die Gegend laufen?
Nee, ich glaube, das ist keine blöde Frage. Das finde ich eine ganz interessante und ganz wichtige Frage. Und auch das ist ein Phänomen, wo ich sagen würde, das erschließt ziemlich viel. Ich glaube, natürlich machen wir das. Ich habe ja vorhin versucht zu sagen, dass Augenkontakt wirklich wichtig ist. Ja? Und genau genommen, es gibt eine amerikanische Metastudie unter College-Studenten, die sagt, die dispositionale Empathie ist um 40% zurückgegangen in den letzten sechs Jahren. Das heißt, die unter College-Studierenden, ihr Interesse, ihre Anteilnahme an, ihre Bereitschaft zur Empathie gegenüber Kommilitonen ist massiv zurückgegangen. Und ich frage mich, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass wir in unserem normalen Umweltverhalten die Umwelt genau als nicht resonant ausblenden. Also wir treten aus dem Haus oder warten an der Bushaltestelle oder in der Supermarktschlange. Da haben wir nicht mehr die Erwartung, dass irgendetwas in unserer Umgebung mit uns in eine Resonanzbeziehung treten könnte. Wir blenden sie so schnell wie möglich aus als indifferent, wenn nicht gar als repulsiv, aber ich glaube in erster Linie als indifferent. Das hat mir nichts zu sagen, und versuchen dann eine Eigenresonanz herzustellen. Sofort was in die Ohrstöpsel, um da Musik als zentrale Resonanzmoment uns in Eigenresonanz zu versetzen, und der Blick geht auf das Handy. Damit kommt die komplette leibliche Verschließung oder die komplette Verschließung gegenüber der leiblichen Umwelt. Und da sehen wir, wenn wir eine Kritik der Resonanzverhältnisse betreiben wollen, was ich gerne tun, dass da was nicht stimmt. Das glaube ich wirklich. Mit unserem Umweltverhältnis scheint was nicht zu stimmen, weil wir sofort versuchen, die sinnliche Umwelt auszublenden.
Aber bin ich nicht auch viel weniger abhängig von meinen Kommilitonen,
ja,
als früher? Weil ich habe die Leute, die mir wirklich wichtig sind, auf kurzem Kommunikationswege da. Ich kann sie immer wieder zusammenrufen und sie wieder treffen. Mhm. Und also es schadet mir nicht und auch meinem Sozialleben nicht, wenn ich mich für meine Kommilitonen im Seminar nicht interessiere.
Doch, das schadet Ihnen.
Fragezeichen.
Also, ja, das, also ich weiß nicht, aber da muss man wirklich die leibliche Dimension einfach nochmal durchdenken, weil ich meine, also und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Sie haben völlig recht, man muss wahnsinnig vorsichtig sein. Ich bin überhaupt kein Feind von Bildschirmen oder von Facebook oder sowas. Ich glaube nicht, dass die per se schlecht sind. Ganz im Gegenteil, sie erlauben uns und ermöglichen uns, Resonanzbeziehungen über weite Strecken und über also zeitliche und räumliche Distanz aufrechtzuerhalten, weil ich kann mit jemand über Skype oder so in engen Kontakt bleiben, den ich vielleicht, wo es keine physische Kopräsenz möglich ist. Aber ich glaube, was man sieht, dass diese Bildschirme, nennen wir sie, ich glaube, es ist wirklich das Phänomen der Bildschirme, weil die habe ich am Fernsehen, die habe ich am Computer, die habe ich am Smartphone, die habe ich im Bankautomat, in Zukunft auch im Supermarkt und sonst wo, unser Monokanal zur Welt werden. Ja? Also alle Weltbeziehungen im Sinne von, ich arbeite am Bildschirm, ich kommuniziere über den Bildschirm, ich spiele am Bildschirm, ich unterhalte mich am Bildschirm, wenn ich da Filme gucke oder so etwas. Manche Leute haben sogar Sex über Bildschirme, also über Pornografie oder so etwas. Das heißt, es gibt einen Monokanal zur Welt und es geht immer über die Augen. Und der Witz ist, es gibt schon taktile Interaktionen mit meinem Daumen, aber der Daumen macht ja immer das Gleiche, egal was ich da gerade anklicke oder ziehe. Das heißt, es kommt zu einer kompletten Verarmung der Kanäle und der leiblichen Interaktion mit Welt. Und da sehe ich nur das Problem. Also ich würde gar nicht sagen, in dem Bildschirmkontakt liegt ein Problem, aber wenn der Bildschirm der Monokanal der Weltbeziehung wird, dann führt es zu einer Verarmung.
Im Grunde muss ich nicht mehr aus dem Haus, das ist das Problem.
Hat Virilio schon immer gesagt. Ich meine, da trifft sich wieder mit der Beschleunigungstheorie. Virilio hatte diese Idee im Prinzip des terminalen Stillstands, ja, polar inertie polär heißt es bei ihm, was dann zum rasenden Stillstand geworden ist, dass wir die Welt heranholen. Wir sind mit Datenhandschuhen oder sonst wie und Datenanzügen mit der ganzen Welt verbunden, aber wir bewegen uns überhaupt nicht mehr. Und diese Immobilisierung, da scheint mir was defizitär zu sein. Ich glaube übrigens, also das kann ich nicht beweisen, da liegt mir auch nicht so viel dran, aber ich glaube tatsächlich, dass komischerweise Bildschirme möglicherweise in irgendeiner Weise Resonanzkiller sind, weil die Idee, warum ich drauf gekommen bin, ist, dass im Prinzip Filme ohne Ton nicht funktionieren und meistens auch nicht ohne Musik. Wenn Sie ein Buch lesen, wenn man ein Buch liest, braucht man keine Musik dazu, kommt man gar nicht auf die Idee. Also man kann natürlich nicht mehr Musik hören. Da geht, ja, da, okay, da wird es spannend. Also ich glaube, gut, da brauchen Sie auch keine Musik, oder?
Nee.
Gut, dann wäre es doch nicht der Bildschirm, was der Killer ist. Gut, ich weiß es nicht, aber jedenfalls scheint die reine visuelle, vielleicht ist es dann nicht der Bildschirm, sondern die Tatsache, dass wir nur visuell interagieren, weil der Punkt war, also mein Punkt wäre, ich brauche beim Film, sage ich erstmal, brauche ich im Prinzip die Musik dazu, die Beziehungsqualität ausdrückt. Ich kann kognitiven Film vollständig verstehen und kann dann über diese kognitive Resonanz auch in mir Gefühle auslösen, aber es geht ziemlich schwer. Wenn Sie Untertitel haben, brauchen Sie wirklich keinen Sound dazu. Ja, Sie können stumm gucken. Und es ist wahnsinnig schwer, dass er sie dann berührt. Es gibt Filme, die funktionieren ohne Musik, aber immerhin mit Ton. Aber wenn sie auch noch den Ton ausblenden, nur die Bilder haben, passiert eigentlich gar nichts. Und beim Buch haben sie ja noch weniger als die Bilder, sie haben nur die Buchstaben. Und da passiert aber schon was.
Ja.
Und ich glaube, dass das vielleicht mit der Selbstwirksamkeit zu tun hat. Meine These ist ja mal, Resonanz ist ein Zwei-Wege-Beziehung. Nicht nur etwas kommt auf mich zu und berührt mich, sondern ich gehe entgegen. Und wenn sie lesen, bauen sie diese Welt. Das heißt, sie werden selbstwirksam. Und beim Bild ist das möglicherweise nicht so. Und jetzt, wenn sie am Bildschirm lesen, das ist ein gutes Counterargument. Das habe ich mir ehrlich gesagt noch nie durchdacht. Ich würde sagen, da funktioniert es wahrscheinlich wie beim Buchlesen.
Ja.
Also ist das Problem noch nicht mal der Bildschirm als solcher. Dann gebe ich an dem Punkt mal klein bei zum Abschluss.
Alles klar.
Ja, gut, ja, gern geschehen. Okay, bitteschön.
Das hat Spaß gemacht.
Ja, mir eigentlich auch. Nicht.
Das war Bildungsnotiz. Bei Fragen, Kritik oder Anmerkungen bitte melden.